Im Namen unseres Herrn Jesus Christus möchte ich euch auch heute Abend ganz herzlich begrüßen mit folgendem Bibelwort aus Apostelgeschichte 1, die Verse 10 und 11. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, die sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Wie schon im Bibelwort gelesen, lautet unser heutiges Thema: Jesus Christus kommt wieder. Glaubt ihr das?
Ja.
Bruder Hans Reppel hat mich gebeten, ihn heute Abend zu vertreten. Und deshalb seht ihr jetzt nicht den Hans. Und ich werde die Andacht halten. Und wie gesagt, werden wir uns heute Abend, wie schon das letzte Mal, mit dem Thema der Wiederkunft unseres Herrn Jesus beschäftigen. Und wer sich von euch erinnern kann, vor etwa 2 Wochen haben wir uns mit dem Tag des Herrn beschäftigt. Das ist ein Ausdruck in der Schrift, wie auch der Tag des Christus. Und da haben wir die Unterschiede ein bisschen angeschaut. Aber heute werde ich weiterführend allgemeine Fragen und Antworten zu folgenden 2 Punkten erörtern. Erstens die biblische Prophetie und zweitens die Entrückung. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du verheißen hast, dass du wiederkommst. Wir danken dir, Herr, dass du uns auch hilfst in allem Leid, in dieser letzten Zeit, in dieser letzten Wegstrecke, wo jedes von uns zu gehen hat, bevor du wiederkommst. Herr, bewahre du uns in dir. Und so danken wir dir, Herr, dass du verheißen hast, wo 2 oder 3 sich versammeln in deinem Namen, dass du mitten unter ihnen bist. Und wir danken dir, Herr, jetzt auch für deine Gegenwart. Wir danken dir, Herr, dass du uns auch möchtest ermutigen und erquicken durch dein Wort. Vater, wir loben und preisen dich dafür, dass du deinen Sohn gegeben hast und dass du aber auch verheißen hast, dass du deine Brutgemeinde wirst zu dir nehmen, da wo du bist, Herr Jesus, in der Herrlichkeit. Und so befehlen wir uns dir an für die Zeit jetzt in der Andacht. Öffne du unsere Herzen, Herr, so wie es auch in der Schrift steht. Öffne du unsere Herzen, damit wir sehen die Wunder in deinem Wort. Hab Lob und Dank dafür. Amen. In den christlichen Kreisen kursieren ja die unterschiedlichsten Ansichten über die verschiedensten Themen. Und so auch über die 2 Begriffe Prophetie und Entrückung, die wir heute ein bisschen näher betrachten möchten. Als erstes möchte ich uns aber nochmals daran erinnern, was die Heilige Schrift selbst über das Wort Gottes sagt. 2. Petrus 1, die Verse 19 bis 21. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Also keine Weissagung der Bibel, kein einziger geschriebener Teil der Heiligen Schrift ist von eigenmächtiger Deutung, also menschliches Werk, sondern der Autor ist Gott selbst, der Heilige Geist. Er ist es auch, der die Fähigkeit, umgekehrt zum Verstehen der Heiligen Schrift gibt. Der soeben gelesene Vers 20 aus 2. Petrus Kapitel 1 kann man ebenso auch folgendermaßen übersetzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift eine eigenmächtige Deutung zulässt. Eine menschliche Auslegung der biblischen Aussagen lässt die Schrift tatsächlich auch nicht zu. Der Heilige Geist, nämlich derjenige, der die Schrift unfehlbar inspiriert hat, ist der Einzige, der die Schrift richtig auslegen kann. Und es wird mir auch nicht überdrüssig, in diesem Zusammenhang uns immer wieder daran zu erinnern, dass die Schrift sich selbst auslegt. Das heißt, dass bei der richtigen Auslegung Schrift mit Schrift verglichen werden muss. Und natürlich gäbe es auch zur Schriftauslegung viel zu sagen, aber das ist ja heute nicht unser Thema. Beginnen wir deshalb mit den Fragen und Antworten, die ich aus einem kleinen Büchlein mit dem Titel Jesus Christus kommt wieder vom Autor Michael Hart, kürzlich erschienen im Beröa Verlag, entnommen habe. Also wir möchten uns zuerst einmal fragen, was ist Prophetie? Biblische Prophezeiungen sind Worte, die ein Mann oder im richtigen Umfeld auch eine Frau im Namen Gottes aussprach. Der Prophet erhielt diese Mitteilung von Gott und gab sie an die betroffenen Personen weiter. So sagt Gott beispielsweise zum Propheten Jeremia in Jeremia 1, die Verse 9 und 17, und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an, und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Vers 17, du aber gürte deine Lenden, mache dich auf und rede zu ihnen alles, was ich dir gebieten werde. Sei nicht verzagt vor ihnen, damit ich dich nicht vor ihnen verzagt mache. Häufig wird eine Prophezeiung durch die Worte, so spricht der Herr, eingeleitet. Wie zum Beispiel in Jesaja 28, 16. Darum, so spricht Gott, der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist, wer glaubt, der flieht nicht. Also auch hier die Worte, darum so spricht Gott, der Herr. Was ist das Ziel und der Zweck der Prophetie? Wie ihr vielleicht wisst, besteht die Bibel aus über 30% Prophetie. Und die Prophetie ist aber nicht dazu da, die menschliche Neugierde über zukünftige Ereignisse zu befriedigen. Sie betrifft übrigens nicht nur die Zukunft. Siehe zum Beispiel auch Haggai Kapitel 1, als der Prophet Haggai zum Wiederaufbau des Tempels aufgerufen hatte. Der Hauptzweck der Prophetie ist das Bekanntmachen der Gedanken Gottes, damit sie bei uns mindestens zwei Wirkungen hervorruft. Erstens, unser Verhalten in der Gegenwart soll verändert werden. Ein Beispiel, wenn uns der Herr Jesus zuruft, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Dann möchte er uns motivieren, dass wir ihm in der kurzen Zeit bis zu seinem Kommen treu dienen. Zweitens, wir sollen mit Jesus Christus beschäftigt sein, mit seinen Leiden, mit seiner kommenden Herrlichkeit und mit seiner Rolle und Position in der Zukunft. Und das ist der Schlüssel zur Prophetie. 1. Petrus 1, Vers 11. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Also auch hier haben wir wieder die Bestätigung, der Geist des Christus hat eben darauf hingedeutet, auf die Leiden des Christus, aber auch auf die Herrlichkeiten, die auch noch kommen werden. Eine weitere Frage, erfüllt sich die biblische Prophetie wirklich? Es gibt ja viele Menschen, die sind nicht gläubig, die wissen auch nichts von der Bibel und die stellen dann eben solche Fragen. Die Beweise für bereits erfüllte Prophetie sind überwältigend. Leider wissen wir selbst nur eigentlich sehr wenig davon. Hunderte von Vorhersagen des Alten Testamentes sind bereits eingetroffen. Viele haben sich bereits während der alttestamentlichen Zeit erfüllt. Zum Beispiel Jeremias Voraussage des 70-jährigen Exils der Stämme des Südreiches Israel in Babel, nachzulesen in Jeremia 25, 10 und 11. Aber auch die Rückkehr der Stämme des Südreiches nach den 70 Jahren in ihr Land wurde prophezeit. Ich zitiere Jeremia 29, 10 und 11. Fürwahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort euch an diesen Ort zurückbringen, an euch erfüllen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Auch die Prophezeiung Daniels über die vier Weltreiche, nachzulesen in Daniel Kapitel 2, 4 und 7, haben sich größtenteils schon erfüllt. Zahlreiche Prophezeiungen über die Geburt, das Leben, über die Leiden, den Tod und die Auferstehung des Herrn Jesus haben sich erfüllt. Wie uns auch die vier Evangelisten berichten. Siehe unter anderem auch die alttestamentlichen Stellen Micha 5,1, Daniel 9,26, der Leidenspsalm 22 oder das bekannte Kapitel in Jesaja 53. Auch nachdem Christus die Erde verlassen hat, sind prophetische Mitteilungen eingetroffen, nämlich die Zerstörung von Jerusalem im Jahre 70 nach Christus, und das steht dann in Lukas 21, die Verse 20 bis 24. Aus Zeitgründen können wir jetzt nicht alle Stellen so zitieren. Dann die Entwicklung des christlichen Zeugnisses in Offenbarung 2 bis 3. Die Aussagen über das Ende der christlichen Zeitperiode. Da wurde auch eine Prophetie uns mitgeteilt in 2. Timotheus 3. Also kein anderes Buch der Welt kann etwas Vergleichbares an erfüllter Prophetie vorweisen. Die Bibel ist auch da einmalig. Der Koran zum Beispiel enthält keine einzige wirkliche Prophetie. Also das könnt ihr jedem sagen, der Vergleiche anstellen will zwischen der Bibel und dem Koran. Die Genauigkeit und Anzahl von erfüllten biblischen Prophezeiungen lassen keinen Zweifel an der Wahrheit des Wortes Gottes zu. Und so werden sich ganz gewiss auch alle göttlichen Mitteilungen über die bevorstehende Zukunft erfüllen. An dieser Stelle möchte ich auf ein Buch hinweisen, das ich heute mit der Post bekommen habe. Es trägt den Titel »Leben wir wirklich in der Endzeit?« von Bruder Roger Liebi. Und er hat da ziemlich akribisch genau 175 erfüllte Prophezeiungen unter die Lupe genommen. Ich lese mal auf der Rückseite. Bei dem biblischen Begriff Endzeit geht es nicht um den Weltuntergang. Mit Endzeit ist vielmehr das Ende der langen Periode zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus Christus gemeint. Gemäß der Bibel soll die Endzeit grundlegend charakterisiert sein durch die Rückkehr der Juden aus der weltweiten Zerstreuung ins Land der Vorväter. Das ist von 1882 bis heute. Und durch die Neugründung des Staates Israel 1948, nach langer Zeit des Unterbruchs. In diesem Buch setzt sich der Autor mit mehr als 175 biblischen Prophezeiungen auseinander, die sich allesamt auf die Endzeit beziehen. Diese Voraussagen haben sich nachweislich in unserer Ära der Weltgeschichte erfüllt, von 1882 bis heute. Also in diesem Buch kann der eindeutige Beweis erbracht werden, dass eben alle die Prophezeiungen in der Bibel Wahrheit sind und nichts als die Wahrheit. Eine weitere Frage: Was sagt uns die Prophetie über die Versammlung Gottes, also die Gemeinde? Zuerst noch eine andere Frage: Was ist mit Versammlung gemeint? Es ist die Gesamtheit aller Glaubenden der Gnadenzeit von Pfingsten bis zur Entrückung. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, gehört dazu. Das griechische Wort Ekklesia, das mit Kirche, Versammlung oder Gemeinde übersetzt wird, bedeutet Herausgerufene oder herausgerufen und deutet eben den Charakter der Versammlung Gottes an. Sie ist aus der Welt herausgerufen und gehört zum Himmel. Nun zur eigentlichen Frage. Die Prophetie befasst sich mit der Erde und dem Leben, das sich auf ihr abspielt. Die Versammlung Gottes hat aber einen himmlischen Charakter und ein himmlisches Ziel. Offenbarung 21, die Verse 2 und auch der Vers 10. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabgestiegen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Vers 10. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Die Gemeinde steht deshalb außerhalb des prophetischen Bereiches. Nur im prophetischen Buch der Offenbarung des Johannes wird die Versammlung prophetisch erwähnt, aber selbst dann nur in ihrer Beziehung zur Erde, nämlich in ihrem öffentlichen Zeugnis während der christlichen Gnadenzeit in Offenbarung Kapitel 2 und 3 und in ihrer Rolle im tausendjährigen Reich in Offenbarung Kapitel 21 und 22. Eine weitere Frage: Gibt Gott heute noch Prophezeiungen? Was würdet ihr sagen? Nein. Das Wort Gottes ist vollendet. Siehe auch Kolosser 1,25. Das heißt, es wurde durch die prophetischen Schriften des Neuen Testamentes abgeschlossen. Römer 16, die Verse 25 und 7, bis 27. Dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bekannt gemacht worden ist, bei allen Heiden, um Glaubensgehorsam zu bewirken, ihm, dem allein weisen Gott, sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Also hier haben wir die klare Aussage, dass eben das Neue Testament zuerst ein Geheimnis war, aber nachdem es eben bekannt gemacht worden ist, durch oder auf den Befehl des ewigen Gottes, ist eben die Schrift dann abgeschlossen worden. Zudem warnt gerade die Offenbarung, also das typisch prophetische und letzte Buch des Neuen Testamentes, vor zusätzlichen Prophezeiungen, nämlich im viertletzten Vers der gesamten Bibel. Offenbarung 22, Vers 18. Für wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Also auch eine ernste Angelegenheit. Und wer die Offenbarung schon mal gelesen hat, kann sich vielleicht vorstellen, wie schlimm die Strafe sein wird, wenn jemand dem Wort Gottes noch etwas hinzufügen will. Eine weitere Frage in diesem Zusammenhang: Gibt es heute noch Propheten? Was würdet ihr sagen? Nein, nicht im ursprünglichen Sinn, dass jemand eben Aussprüche Gottes mitteilt, die noch nicht im geschriebenen Wort Gottes enthalten sind. Es ist alles schon geoffenbart worden im Wort Gottes. Wenn also heute jemand die alttestamentliche Formel, wie wir am Anfang gehört haben, anwendet mit "So spricht der Herr", dann entlarvt er sich somit selbst als ein Irrlehrer. Das kam vor einiger Zeit in der Gemeinde von Roger Liebi sogar vor. Aber der entpuppte sich dann wirklich als ein Sektierer und ging dann schlussendlich zu einer Sekte. Aber ein Dienst, der das geschriebene Wort Gottes auf Herzen und Gewissen anwendet, ohne dass der Redner um die Lebenssituation der Zuhörer weiß, existiert heute noch und hat durchaus einen prophetischen Charakter. Paul Höflin zum Beispiel könnte uns da wohl in seinen vielen Jahren als Evangelist von einigen solchen Begebenheiten berichten, in denen die Zuhörer bekannten, dass Gott zu ihnen gesprochen hatte, respektive die Verkündigung genau auf ihre Lebenssituation angepasst war und deshalb ihr Gewissen angesprochen hatte. Und genau das ist mit dem neutestamentlichen Dienst der Weissagung gemeint und nichts anderes. Ein Beispiel finden wir in 1. Korinther 14, Vers 39. Also ihr Brüder, strebt danach zu weissagen, und das Reden in Sprachen verhindert nicht. Also hier ist von Weissagen die Rede, und das ist eben genau das, was ich vorhin erklärt habe. Aber deshalb ist ein Verkündiger oder ein Evangelist sicherlich kein Prophet, so wie es leider heute oft wieder gelehrt wird. Dieses Missverständnis führt dann zu Neuoffenbarungen, die die Schrift aber klar ablehnt und deren Vertreter unter dem Fluch Gottes stehen. Das ist also eine sehr ernste Angelegenheit. Kommen wir nun zum zweiten Teil, nämlich zu der Entrückung. Die Entrückung gehört zwar nicht zur biblischen Prophetie im eigentlichen Sinn, ist aber klar ein zukünftiges Ereignis, das uns Christen ja auch direkt betrifft. Außerdem ist die Entrückung die Voraussetzung und das Startsignal für die Erfüllung zukünftiger prophetischer Ereignisse. Um es einmal bildlich auszudrücken, während der Gnadenzeit, also zwischen dem Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha und der Entrückung, steht die prophetische Uhr still. Nach der Entrückung beginnt sie wieder zu laufen, und zwar mit dem Beginn der Drangsalszeit oder der Drangsal Jakobs. Und auch darüber hätte ich gerne heute Abend noch gesprochen, über diese Drangsalszeit, aber die Zeit ist zu kurz. Vielleicht werden wir das dann das nächste Mal näher anschauen können, diese schlimme Zeit, die als Trübsalszeit oder als Drangsalszeit in der Schrift bezeichnet wird. Eine weitere Frage: Was ist die Hoffnung und Erwartung der Glaubenden heute?
Entrückung.
Sehr gut, Markus. Die Glaubenden erwarten das Wiederkommen von Christus, der sie aus dieser Welt zu sich nehmen, das heißt entrücken wird. Manche Christen glauben, dass sie das Reich Gottes erwarten oder seine Aufrichtung vorbereiten sollen. Aber Jesus Christus sagt etwas anderes. Er sagt in Johannes 14,3: Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Die christliche Hoffnung ist ganz klar das Kommen des Herrn Jesus zur Entrückung der weltweiten Gemeinde. Und somit kommen wir auch zur nächsten Frage. Was geschieht bei der Entrückung? Das wird uns folgendermaßen beschrieben. Die bekannten Verse in 1. Thessalonicher 4, Verse 16 und 17. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Also zuerst werden die Toten in Christus auferstehen. Das sind alle Erlösten von Adam an, die vor der Entrückung entschlafen sind. Das sind die Toten in Christus. In Christus bedeutet immer mit Christus, Christus zugehörig. Die Körper der dann lebenden Glaubenden werden in neue himmlische Körper verwandelt werden. Also diejenigen, die eben dann bei der Entrückung noch leben, die werden verwandelt werden, nachzulesen in 1. Korinther 15, Vers 52 oder in Philipper 3, Vers 21. Und danach werden beide Gruppen zusammen in Wolken dem Herrn entgegengerückt werden. Also beide zusammen. Die, die schon verstorben sind, und die, die noch leben, werden beide gemeinsam in Wolken dem Herrn entgegengerückt werden. Und diese Bibelstelle in 1. Thessalonicher 4, die ich eben gelesen habe, zeigt zudem, dass Christus persönlich kommen wird. Also nicht irgendein Geist, sondern Christus wird persönlich kommen. Und auch das Zusammentreffen mit ihm in der Luft stattfinden wird und nicht auf der Erde. Das ist auch sehr wichtig, dass wir das so im Auge behalten. Warum ist das wichtig? Weil es gibt eben in dieser letzten Zeit viele Irrlehrer, und die lehren dann eben wieder ganz etwas anderes, dass ihnen Christus schon begegnet ist und solche Sachen. Und durch diesen einfachen Bibelvers kann man beweisen, dass eben das nicht stimmen kann, sondern erst bei der Entrückung der Gemeinde werden wir dem Herrn wieder begegnen, und zwar eben genau in der Luft, in den Wolken, dem Herrn entgegen in der Luft und nicht hier auf der Erde. Eine andere Frage: Werden alle Erlösten entrückt werden?
Ja.
Ja, es gibt ja eben, oder gab, Lehren, die mir immer sehr zu schaffen gemacht haben. Da wird gelehrt, dass nur wer eine gewisse Stufe erreicht hat oder wer treu dem Herrn dient, nur diese werden es schaffen zur Entrückung, und die anderen werden noch hier bleiben. Aber solche Lehren, die sind völlig gegen das Zeugnis der Heiligen Schrift gerichtet, weil Christus kennt keine Unterscheidung der Erlösten. Er unterscheidet nur zwischen den Erlösten und den Unerretteten, zwischen den Ungläubigen und den Gläubigen.
Das ist das Preisgericht.
Ja, genau. Alle Menschen kommen schlussendlich vor ein Gericht, das ist klar, auch die Gläubigen. Aber das Preisgericht ist ganz etwas anderes als dann das Endgericht vor dem weißen Thron. Da möchte ich nicht erscheinen. Also die Entrückung wird ein Akt der Barmherzigkeit Gottes sein. Judas beschreibt es so, Judas 21: Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und jetzt auch noch etwas Wichtiges: Der Herr wird uns nicht zu sich holen, weil wir so treu waren, sondern weil er gnädig ist. 1. Petrus 1, Vers 3: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund unserer guten Werke wiedergeboren hat. Der uns aufgrund unseres guten Willens wiedergeboren hat. Nein, es heißt: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Darum dürfen wir sicher sein, dass keiner, den er mit seinem Blut erkauft hat, zurückbleiben wird. Jesus Christus sagt in 1. Thessalonicher 4,17, dass wir, die wir leben, und nicht wir, die wir treu sind, entrückt werden. Johannes 3,15: Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Eine weitere Frage: War die Entrückung im Alten Testament schon bekannt?
Ja, Henoch und Elia.
Diese beiden wurden selbst auch entrückt, das ist richtig. Aber die Entrückung als solches war im Alten Testament noch nicht bekannt. Paulus spricht in Verbindung mit der Entrückung von einem Geheimnis. Sie ist also eine Tatsache, die erst im Neuen Testament offenbart wurde. Und zwar bezeugt uns das auch 1. Korinther 15, Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Also der Apostel Paulus, ihm waren sehr viele von diesen neutestamentlichen Offenbarungen waren ihm gegeben worden durch den Heiligen Geist, und er hat diese dann erst offenbart. Und vorher waren viele diese Wahrheiten eben ein Geheimnis, wie auch übrigens die neutestamentliche Gemeinde. Sie wird nirgends im Alten Testament erwähnt. Da könnt ihr das Alte Testament von vorne bis hinten durchsuchen. Ihr werdet nichts, aber gar nichts über die neutestamentliche Gemeinde als den Leib des Christus finden. Das ist oder war ein Geheimnis im Alten Bund. Eine weitere Frage: Müssen sich vor der Entrückung noch weitere Voraussagen erfüllen? Also muss noch irgendetwas geschehen, laut der Schrift, damit die Entrückung stattfinden kann?
Ja, der Abfall und die Zahl der Gläubigen muss erfüllt sein.
Gut, das ist im Zusammenhang mit dem Ratschluss.
Im Römerbrief heißt, die Fülle der Heiden, müssen, die gläubig geworden sind, muss erfüllt sein.
Im Zusammenhang mit dem Ratschluss Gottes, okay. Aber betreffend der Entrückung, wann dieser Zeitpunkt ist, da muss sich überhaupt nichts mehr erfüllen, weil die Entrückung kann jederzeit stattfinden. In 1. Thessalonicher 4,17 steht, dass wir, die wir leben, entrückt werden. Schon die Glaubenden im ersten Jahrhundert durften das Kommen des Herrn Jesus zu jedem Zeitpunkt und während des ganzen Lebens erwarten. Sie hatten schon diese Erwartungshaltung. In dieser Erwartung sollen auch wir leben. Auch in 2. Thessalonicher Kapitel 2, in den Versen 1 bis 3, erklärt uns Paulus, dass unser Versammeltwerden zu ihm hin, das heißt unsere Entrückung, der Grund ist, weshalb wir uns vor den prophetischen Ereignissen nicht fürchten müssen. Wenn die schrecklichen Gerichte losbrechen, werden wir längst beim Herrn sein. Kommen wir nun zu den letzten beiden Fragen. Was bedeutet die Entrückung für Christus? Als Bräutigam freut er sich darauf, seine Braut, das heißt die Versammlung, zu sich zu nehmen, um sie bei sich zu haben. Es ist gut, auch an diesen Aspekt der Entrückung zu denken. Wie Paulus auch in 2. Thessalonicher 3, Vers 5 sagt: Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren des Christus.
Es kann die Trübsalzeit, die Gerichte Gottes auf der Erde nicht geschehen, weil der Jesus mit den entrückten Heiligen regieren wird. Die Heiligen werden mitregieren und mitbestimmen am Gericht auf der Erde, das dann kommt.
Bei der Wiederkunft des Herrn dann, ja.
Ja.
Aber zuerst findet ja die Entrückung statt.
Aber nachher im Himmel werden sie mitregieren.
Und dann ja bei seinem zweiten Kommen, wenn er dann sichtbar wird für die ganze Welt, dann werden die Heiligen mit ihm kommen. Und werden dann mit regieren, ganz genau. Also, als der Herr sich noch auf der Erde aufhielt, da betete er in Johannes 17, 24: Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Das war ja das Kapitel 17 vom Johannesevangelium, bekannt als das hohe priesterliche Gebet des Herrn. Und da hat er zum Vater eben gebetet: Vater, ich will. Also eine starke Aussage unseres Herrn. Und so, das hat mal der Roger Liebi erklärt, er würde so nicht beten. Ich will. Aber der Sohn Gottes, er konnte das beten. Er durfte das beten. Er war ja, oder er ist Gott. Darum darf er das. Aber wir sollen den Vater eben bitten in der Demut. Und auch er wird sicherlich unsere Gebete erhören, wenn sie in dem Herrn Jesus, in seinem Willen geschehen. Und dieser Wunsch unseres Herrn, dass wir bei ihm sind, wird sich erfüllen, wenn Christus die Erlösten der Gnadenzeit zu sich ins Haus des Vaters nehmen wird. Zum Schluss die letzte Frage: Was bedeutet die Entrückung für die Glaubenden? Wir haben gesehen, was es für Christus bedeutet. Er hat dafür gebetet. Und selbstverständlich auch für uns. Die Entrückung wird auch für uns ein sehr großer Segen sein. Nämlich das Ende aller Leiden, aller Tränen und allen Kummers. Doch vor allem bedeutet es, dass wir für immer bei Christus sein werden. Halleluja! Für immer bei Christus. Wie es auch in 1. Thessalonicher 4,17 steht, wir werden alle Zeit beim Herrn sein. Das wird auch durch Johannes bestätigt. Johannes 14, Vers 3. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Dies wird die herrliche und segensreiche Erfüllung der Hoffnung und der Erwartung der Versammlung der Braut von Jesus Christus sein. So beschreibt sie nämlich die Bibel. Ist diese Erwartung ganz praktisch die Hoffnung unserer Herzen und die Perspektive unseres Lebens? Ich schließe mit den wunderbaren Worten aus Offenbarung 21, Vers 2 und 9 bis 11. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Verse 9 bis 11. Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein, wie ein kristallheller Jaspis. Nach der Entrückung der Gläubigen findet im Himmel die Hochzeit des Lammes statt, wobei seine Frau mit einem Kleid aus feiner Leinwand bekleidet ist, das aus den gerechten Taten der Gläubigen besteht. Siehe Offenbarung 19, die Verse 7 bis 9. Bis in Ewigkeit wird die Versammlung wie eine für ihren Mann geschmückte Braut zur Verherrlichung und Freude ihres Erlösers dienen. Bis in Ewigkeit. Welche Freude auch für denjenigen, der uns mit seinem teuren Blut erkauft hat, für unseren Herrn, derjenige, der für uns gelitten und geblutet hat, der uns erkauft hat mit seinem teuren Blut. Welche Freude auch für unseren Herrn. Dem Herrn Jesus Christus sei in Ewigkeit Lob, Dank, Preis und Anbetung. Amen. Nun gut, so möchte ich zum Schluss noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort, wo Wahrheit ist. Wir danken dir, Herr, für die vollständige Offenbarung in der Bibel. Herr Jesus, dass du uns das Gut anvertraut hast. Wir danken dir, Herr, für die prophetische Aussagen, wo du uns anvertraut hast. Wir danken dir, Herr, dass du die Wahrheit bist und dass du bald wirst kommen, um deine Brutgemeinde zu dir zu nehmen. Herr Jesus, wir wissen, dass du auch schon auf diesen Moment wartest. Und wir warten auch. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns hilfst, die letzte Zeit noch zu bewältigen, mit deiner Hilfe. durch deinen Geist und durch dein Wort, wo es Tag für Tag soll als ein Licht scheinen in unseren Herzen und auf unserem Weg. Herr Jesus, dass wir dürfen einfach festhalten bis zum Ende, bis zu deinem Wiederkommen. Und wir bitten dich, Herr, segne du uns auch an dem Wochenende. Führ du auch den Hans Reppel wohlbehalten hier in die Arche. Segne du auch die Verkündigung, auch am Sonntag. Und wir bitten dich, ja, Herr, dass du auch möchtest noch Menschen zu dir ziehen. Ja, auch hier in der Arche. Menschen möchtest du hinführen, die vielleicht noch nie unter dem Wort Gottes gewesen sind. Herr, das kannst du machen. Wir danken dir, dass du jeden Tag Menschen zu dir rufst und dass Sünder können neues Leben empfangen, wenn sie dir vertrauen, wenn sie dich um Vergebung bitten und wenn sie von dir Vergebung dürfen empfangen. Herr Jesus, die grosse Gnade, die nur du kannst schenken. Und wir danken dir, Herr, dass noch Gnadenzeit ist, dass Menschen noch können zu dir finden und gerettet werden für die Ewigkeit. Herr, hilf auch uns, dass wir in dieser letzten Zeit noch können ein Zeugnis und ein Licht sein. Hilf uns, Herr, dass das Wort noch darf weiterlaufen. Herr, dass wir das Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern dass wir immer bereit sind zur Verkündigung des Evangeliums, des Friedens, damit Menschen, die in der Finsternis sind, dürfen Licht bekommen und dürfen errettet werden. Herr, du kannst das möglich machen und wir vertrauen dir, dass du das auch weiterhin tust, bis die Vollzahl voll ist. Und du dann wiederkommst. Herr, gelobt sei dein wunderbarer Name und danke, Herr, dass du all das Leid und die Schmach und die Verachtung und die Schmerzen auf dich genommen hast und ans Kreuz gegangen bist und auch für unsere Sünden zahlt hast, vollständig zahlt hast, damit wir können ewiges Leben haben. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen. Mit jedem Tag möchten wir dich loben und preisen für die Gnade und befehlen uns dir an, auch für die Nachtruhe. Nimm Lob und Dank dafür. Amen.